wir möchten Sie ganz herzlich begrüßen zu Derma at Home. Wir haben ein tolles Thema, wie immer sehr spannend, aktuelles zum systemischen Lupus erythematodes, dazu gleich mehr. Und wir freuen uns, dass wir mit Dr. Per Arias aus Hamburg einen wirklichen Experten zu diesem Thema haben gewinnen können. Wir stellen ihn gleich vor, wenn wir die Derma-News Ihnen präsentiert haben. Und da gibt es heute eine kleine Besonderheit. Bevor wir aber einsteigen, Sie wissen, Derma at Home ist Ihre Sendung. Sie haben eine Chatfunktion in dem Zoom und die müssen Sie aktivieren. Ihren Namen bitte eingeben und dann können Sie uns Fragen stellen. Sie können dem Experten Fragen stellen. Sie können mit uns diskutieren und das ist ja ein wesentlicher Teil von unserer Derma at Home Philosophie. Also steigen Sie im Jahr 2025 frisch ein und wir freuen uns dann auf viele Fragen und viele Kommentare. So, die Derma News, Sascha, sind heute mit dir zu Anfang und dann darf ich übernehmen mit etwas Speziellem.
Ja, auch von mir herzlich willkommen und ein schönes neues Jahr. Die News sind auch für alle, die heute live im Video dabei sind, zu sehen im Studio. Vielleicht fällt es Ihnen auf, es hat sich was Neues im Studio ergeben. Aber das ist natürlich nicht die einzige Neuigkeit, die wir Ihnen heute präsentieren wollen, sondern es gibt tatsächlich auch etwas Neues, was die EMA beschlossen hat und was uns sehr bald betreffen wird. Und das ist die positive Opinion der EMA zu einem neuen Antikörper, dem Nemolizumab. Es wird höchstwahrscheinlich auch in Europa Nemluvio heißen. Und das Votum ist gefallen, dass die Zulassung erfolgen soll in Europa, eben in zwei Indikationen gleich für uns, nämlich der mittelschweren Beschwerden atopischen Dermatitis ab dem 12. Lebensjahr. Vielleicht hören wir im nächsten Monat bei unserem Update zur atopischen Dermatitis schon was Neues, auch zu diesem Antikörper. Und die zweite Indikation, die spannend ist, für die mittelschwere Beschwere Prurigo nodularis bei Erwachsenen. Und damit also das zweite Biologikum daneben Dupilumab, was wir für diese lästige Juckreizerkrankung zur Verfügung haben werden. Das Nemolizumab ist der erste therapeutische Antikörper, der zugelassen ist und den IL-31-Rezeptor blockiert. Wir werden es im Pen oder als Spritze zur Verfügung haben und so, wie wir es kennen von anderen Biologika, also dann als subkutanen Applikationen verwenden können. Die IL-31-Rezeptor Blockade ist insbesondere wichtig, um Hautjucken zu unterbinden. Deswegen sind das sicherlich die beiden Paradeerkrankungen, für das das Medikament auch zugelassen wird. Und das hat sich auch sehr gut in den klinischen Zulassungsstudien zu beiden Erkrankungen gezeigt, wo es eben die Hautscores sowohl vom Jucken, aber auch von den Hautscores zum Beispiel der atopischen Dermatitis und der Prurigo nodularis aber auch bewahrheitet hat. Also eine ganz neue Therapieoption, die in den Startlöchern wirklich steht und innerhalb der nächsten Wochen zu uns, wie immer, im deutschen Markt als erstes wahrscheinlich auf den Markt kommen wird und uns zur Verfügung steht. So, das waren für heute die medizinischen News der Derma News. Ich gebe mal an dich weiter, Uli. Du hast uns was Besonderes mitgebracht.
Ja, liebe KollegInnen, wir hier im Norden, und da schließe ich natürlich die Hamburger gerne mit ein, Dr. Arias und wir haben im Moment nur ein Thema, und das ist Segeln. Und vielleicht haben Sie es mitbekommen, vielleicht verfolgen Sie das auch. Es geht um die Vendée Globe. Und ich möchte Ihnen einfach ein bisschen den aktuellen Stand nahebringen. Was ist die Vendée Globe, wenn Sie es noch nicht gehört haben? Das ist tatsächlich eine schon legendäre Einhandregatta, die es seit 1989 gibt, alle vier Jahre stattfinden und die führt um die Welt. Ich zeige Ihnen gleich die Strecke. Das ist schon sehr, sehr spektakulär. Sie wird auf Einrumpfbooten ausgetragen. Und die Strecke, die die Segler segeln müssen, beträgt, sage und schreibe, 45.000 Kilometer. Und die führt vom französischen Le Sable d'Olonne um das Kap der Guten Hoffnung, um das Kap Horn, rund um die Antarktis zurück nach Frankreich. Und aktuell läuft eben jetzt um diese Jahreszeit die 10. Vendée Globe mit anfänglich 40 Startern, von denen noch 35 im Rennen sind. Und das hat zum Grund, dass das Wetter viel besser war als eigentlich angenommen, vor allen Dingen rund um die Antarktis, sodass Schäden und Probleme eigentlich kaum aufgetreten sind und deshalb diese sehr, sehr geringe Ausfallsquote. Da sehen Sie einmal, wie dieses Rennen aufgebaut ist von der Route, die die Segler absegeln müssen. Da sehen Sie den Start oben in Europa, in Frankreich, und dann geht's in die Südspitze von Afrika direkt in die Antarktis, und dann sozusagen auf dem Rückweg wird Kap Horn an der Südspitze Südamerikas passiert, und dann geht's durch den gesamten Atlantik wieder nach Le Sable d'Olonne. Und das sind eben diese 45.000 Kilometer. Und im Segeln werden in nautischen Meilen die Entfernung berechnet. Das sind, wie Sie hier auch sehen, 24.300 Meilen, also so ungefähr die Hälfte. Und das bitte gleich mal eben im Hinterkopf behalten, wenn wir uns jetzt anschauen, worum es geht. Und wir haben einen deutschen Starter, der zum zweiten Mal mitsegelt, der ja bei der letzten Vendée Globe ganz spektakulär einen Unfall hatte, eine Kollision mit einem Fishtrawler kurz vor vor dem Heimathafen sozusagen. Das hat ihn mehrere Plätze gekostet. Jetzt waren die Hoffnungen groß. Boris Herrmann ist hier aus dem Norden, ist im Moment in Hamburg stationiert, und im Hintergrund sehen Sie das spektakuläre Boot, die Malizia Sea Explorer, die er segelt auf den Foils, so heißen diese Tragflügel, auf denen die Boote dann mit teilweise 50, 60 Stundenkilometern über das Wasser jagen, und es ist schon wirklich toll. Boris Herrmann hat letzte Nacht einen Blitzeinschlag gehabt, das habe ich gerade noch gelesen. Er hat, ist Gott sei Dank nichts passiert, außer dass seine gesamte Elektrik ausgefallen ist. Er hat es aber zum großen Teil reparieren können, und wir hoffen, dass er weiterhin seine gute Position behält. Denn aktuell ist er Sechster, und das ist sensationell gut, weil die beiden ersten, Charlie Dalin und Johan Richomme, von Anfang an sozusagen einen Start-Ziel-Sieg fahren, weil sie die bessere Taktik gewählt haben. Und die Plätze 4 bis 10 entscheiden sich auf den letzten Metern. Was sind die letzten Meter? Das sind ungefähr 4000 Seemeilen, also knappe 8000 Kilometer, die noch zu segeln sind. Und der Erste hat nur noch 2000 Seemeilen, also 4000 Kilometer, und wird nächste Woche tatsächlich schon am Heimathafen erwartet. Also ein tolles Ereignis. Es gibt eine fantastische Website, wo man alle 4 Stunden ein Update zur Position und auch zu den Wetterverhältnissen bekommt. Wer Spaß daran hat, kann ich nur ermutigen, da mal drauf zu gucken. Und ganz zum Schluss ein weiteres Highlight für dieses Jahr, gerade hier aus Kieler Sicht, ist, dass es eine kleine, mini-kleine Europa-Auflage eines Ocean Race geben wird. Und die startet am 10. August tatsächlich in Kiel. Und Sie sehen hier ein Bild von einer Regatta, bei der auch Boris Herrmann einmal um eine Tonne im Kieler Innenhafen gesegelt ist. Sie sehen, wie die Begeisterung war, mit diesem Schiff mitzufahren und das mitzuerleben. Das ist schon toll. Und ich möchte im Namen aller Kieler die Leute, die Spaß daran haben, einladen, 10. August hier sich das Spektakel mit anzugucken. Und wir haben gedacht, das ist vielleicht auch mal eine Derma-News wert. So, das war's von meiner Seite zu Derma-News. Und jetzt kommen wir zum wissenschaftlichen Teil von Derma at Home im Januar. Und da möchte ich ganz herzlich noch einmal begrüßen Dr. Per Aries, den wir hier gerade schon wunderbar sehen. Dr. Aries ist internistischer Rheumatologe, aber auch Immunologe, und er hat in Hamburg ein sehr, sehr schönes Institut klinischer Beschäftigung mit vor allen Dingen Autoimmunerkrankungen gegründet, das Immunologikum. Und Herr Aries und ich kennen uns lange Zeit aus meiner Konsilsprechstunde im Klinikum Bad Bramstedt, wo ein Zentrum für Autoimmunerkrankungen war und ist, und was auch mal Deutsches Vaskulitis-Zentrum war. Und Dr. Aries hat das mitgenommen in die Praxis und macht fantastische Versorgung von Autoimmunerkrankungen auf ganz hohem Niveau. Und gerade der Lupus erythematodes ist ein bisschen so eine Lieblingskrankheit von ihm, ich will es mal so nennen. Und deshalb freuen wir uns sehr, dass er heute zugeschaltet ist zu diesem Thema Aktuelles zum systemischen Lupus erythematodes. Und ich glaube, lieber Per, ich muss gar nicht viel mehr dazu sagen. Vielen Dank, dass du heute dabei bist. Du bist in einem wunderschönen Ambiente, sehe ich da gerade, mit Licht im Hintergrund und einem Bild von Hamburg. Was könnte besser zu unserem Ambiente hier am Kieler Hafen passen? Wir freuen uns auf deinen Vortrag und hoffen auf viele Fragen danach, die wir hoffentlich dann auch gut beantworten können.
Ja, vielen Dank für die warmen Worte, für die Einleitung. Ich habe schon vernommen, dass offensichtlich die Dermatologen viel über Segeln sprechen. Bei rheumatologischen Veranstaltungen wird eher über Fußball gesprochen, sowas Profanes. Aber das habe ich mitgenommen. Mitgenommen habe ich auch den Begriff dermatologischer Lieferdienst. Infolieferdienst. Auch das ist neu. Schön, dass ich dabei sein darf. Vielen Dank für die Einleitung. Und mein Thema ist aktuelles zum Lupus erythematodes. Ich habe es ein bisschen abgewandelt. Ich habe jetzt tatsächlich nicht nur die aktuellsten wissenschaftlichen Artikel mitgebracht. Die habe ich auch mit dabei. Ich habe auch ein bisschen Basics mitgebracht und versuche sie ein bisschen abzuholen, weil ich glaube, für Sie ist es jetzt auch nicht Alltag, jeden Tag einen systemischen Lupus bei sich in der Sprechstunde sitzen zu haben. Hier meine Disclosures. Und ich habe angefangen mit letztendlich Dr. House. Dr. House ist der Inbegriff einer amerikanischen Serie. Ein Arzt in Amerika, der immer in die Ambulanz geht und sagt, that's not lupus. Tatsächlich ist es schwer, diesen Lupus zu greifen. Und ich habe mir drei Punkte rausgenommen, warum das für uns alle, Sie, mich, auch Uli und Sascha, warum das tatsächlich im Alltag gar nicht so einfach ist. Wir haben es tatsächlich damit zu tun, dass das klinische Bild ist, dass wir im Mittelwert, wenn Sie ganz unten unter diesen Balken schauen, es ungefähr 30 Monate dauert zwischen Erstsymptom und Erstdiagnose, bis die Diagnose dem Patienten mitgeteilt wird. Und Sie ahnen schon, da gibt es auch ziemlich viele, die 5, 6 Jahre rumlaufen und einige laufen halt nur 2, 3 Jahre rum. Woran liegt das? Das Bild ist so bunt und wir beide, Sie als Dermatologen und wir als Rheumatologen, sind schon an vorderster Front. Hier einmal ein Überblick, welche Symptome bei der Erstdiagnose und im weiteren Verlauf sind. Und das sind die Arthralgien und die Fatigue-Symptomatik. Deshalb kommen die Patienten zu uns, Rheumatologen. Und dann kommt schon die Haut als dritthäufigste Manifestation, irgendwas an der Haut. Und weiteren Verlauf sind es immerhin fast 80% der Patienten, die entzündliche Veränderungen an der Haut haben. Deshalb, Sie werden sicherlich den einen oder anderen in Ihrer Sprechstunde haben. Ob Sie ihn dann auch erkennen, hängt sicherlich auch damit zusammen, ob Sie ihn auch mehr befragen als nur über die Hautveränderung. Wir werden viele Patienten verlieren, wenn ich mich nur auf die Gelenke fokussiere. Sie werden viele Patienten verlieren, wenn Sie sich nur auf die Haut fokussieren. Es gehört zu diesen Systemerkrankungen wie den Vaskulitiden und dem Lupus erythematodes dazu, eine systematische Abfragung zu machen. Und das können Sie selber machen, das können die Arzthelferin machen. Wir haben in der Rheumatologie die rheumatologische Fachassistentin oder wir arbeiten viel mit digitalen Tools und versuchen schon, spezielle Fragebögen dem Patienten zu geben, um zu dem Zeitpunkt, wenn die Patienten bei uns vor dem Arzt sitzen, schon ein umfassendes Bild zu machen, wo spielt denn hier überhaupt die Musik, welche Organe sind denn überhaupt beteiligt. Und dazu gehört natürlich die Haut und die Gelenke, dazu gehören aber eben auch vor allen Dingen die Nierenbeteiligung, das Raynaud-Syndrom, die Aften. Viele meiner Patienten haben als Erstmanifestation orale und genitale Aften. Und die ZNS-Beteiligung und die Pleuritis ist sicherlich nicht das häufigste, auch wenn es sicherlich zu den schwersten Manifestationen gibt. Das sind Patienten aus meiner Sprechstunde mit lokalen diskoiden Lupusformen. Der zweite, der akut-kutane, ist eine Diuretika-induzierte Lupus-Patientin, die allein durch das Entfernen von dem Thiazid-Diuretikum wieder eine komplette Remission hatte. Und die beiden rechten Patienten mit einem systemischen Verlaufsform, die linke, die ältere Patientin mit der Verweigerung einer Systemtherapie und die rechte Patientin postpartal, wenige Wochen nach der Geburt des ersten Kindes mit einer massiven systemischen Hautreaktion, die auch nur mit höher dosierten Steroiden und steroideinsparenden Therapie zu kontrollieren ist. Also wir haben es ein buntes Bild am Anfang, wir haben das bunte Bild in den Hautmanifestationen und ich hatte es eben schon angedeutet, die Lupusnephritis auch heute noch, selbst wenn wir gleich noch über die neuen Medikationen sprechen, haben wir immer noch die renale Manifestation mit dem größten Risiko für das 5-Jahres-Überleben. Noch heute ist es so, dass die Patienten an die Dialyse kommen. Noch heute ist es so, dass wir auch Patienten verlieren. Und das ist wirklich unser größtes Risiko. Wir müssen diese Patienten früh entdecken, früh behandeln und vor allen Dingen, und das ist eigentlich meine Intention heute hier, wir müssen früh die neuen Therapien mit ins Boot holen und dürfen nicht das Gefühl haben, wie wir es vielleicht bei den anderen Systemerkrankungen hatten, wir fangen damit erst an, wenn es gar nicht mehr anders geht. Das ist definitiv falsch. Heute will ich motivieren, diese neuen Therapieoptionen sind nicht für die Leute, die ganz am Ende sind, sondern für die Leute am Anfang, damit es eben mit dem renalen Überleben ins Positive geht, dass wir keine dialysepflichtigen Patienten haben. Ich darf darauf verweisen, dass wir seit 2-3 Jahren neue Klassifikationskriterien haben. Und da spielen die klinischen Manifestationen wie immer eine große Rolle. Wir haben es in der Rheumatologie in den letzten Jahren so eine Art Score mit unterschiedlichen Werten zu erarbeiten. Es sind bestimmte klinische, laborchemische Manifestationen, die wir als besonders wertvoll empfinden. Und die Kombination aus Klinik und laborchemischen Manifestationen sind wie immer entscheidend. Ein großes Diskussionsthema ist immer, wann fängt man denn jetzt an mit diesem Kreuzworträtsel? Und unten rechts sehen Sie ganz eindeutig, das Wichtigste ist, dass der Patient überhaupt erstmal einen ANA hat. Ohne einen ANA würde ich Ihnen empfehlen, erstmal an andere Diagnosen zu denken. Der ANA ist quasi der Schlüssel zum Schloss. Nicht, dass es der Nachweis für einen Lupus ist, aber ohne ANA würde ich erstmal an andere Diagnosen denken. Wenn er einen ANA hat, dann geht es um diese vielfältigen Manifestationen. Ein negativer ANA spricht tendenziell dagegen. Deshalb erste Take-Home-Message, passen Sie auf, dass es einen ANA hat und dann gucken Sie, welche sonstigen systemischen Manifestationen die Patienten haben. Bei den Antikörpern ist es immer so eine Schwierigkeit für die, die nicht im Alltag damit umgehen, zu ein Gefühl dafür zu entwickeln, welche Antikörper sind denn jetzt wichtig und welche nicht so wichtig. Deshalb habe ich Ihnen versucht, hier eine relativ vereinfachte Tabelle von 5 Antikörpern zu machen. Und wenn wir den obersten, den ANA, wegnehmen, der jetzt relativ einfach ist, kein ANA ist schon mal ziemlich unwahrscheinlich, einen Lupus zu haben. Ein ANA da spricht nicht dafür, dass er einen Lupus hat, aber ist eine Differentialdiagnose. Die anderen Antikörper sind umso wichtiger. Der DS-DNS-Antikörper ist nicht nur häufig, sondern er ist auch sehr spezifisch. Wir haben wenige andere Erkrankungen, wenn auch keine Erkrankung, die mit einem Doppelstrang-Antikörper-Nachweis assoziiert sind. Die SSA- und SSB-Antikörper kennen Sie vielleicht noch von dem Sjögren-Syndrom. Auch dort sind die besonders häufig. Beim Lupus sind sie auch häufig. Sie sind aber nicht spezifisch. Deshalb, die kommen ein bisschen in den Hintergrund. Die etwas seltenere, aber dafür sehr viel spezifischeren Antikörper sind die RNP- und die SM-Antikörper. Wenn Sie also sich die 3 wichtigsten Antikörper heute merken wollen, die DS-DNS, RNP- und SM-Antikörper, damit haben Sie das breiteste Spektrum. Und hören Sie nicht auf bei dem ANA an Labortesten zu machen. Nehmen Sie auch die extrahierbaren nuklearen Antikörper, klicken Sie auf die Rheumalatte und nehmen Sie noch die ENAs mit dazu. Und die Patienten, die einen von diesen 3 Antikörpern haben, die gehören sicherlich zum Rheumatologen, zur weiteren Abklärung eines systemischen Lupus erythematodes. Kommen wir schon zur weiteren Therapie. Und hier ist einmal das Basiskonzept, was erstmal für alle unsere Rheumapatienten mit Lupus gilt, der Knochenschutz. Wir versuchen, die Patienten aus der Sonne fernzuhalten, weil wir wissen, dass es einen Schub produzieren kann. Umso mehr ist es wichtig, bei diesen überwiegend jungen Frauen ihnen ein Vitamin-D-Präparat zu geben. Alle Patienten kriegen Hydroxychloroquin, ungefähr mit 5 Milligramm pro Kilo am Körpergewicht. Nur solche Patienten, die sich mit Händen und Füßen wehren, erstmal bis auf immer. Es gibt kein Enddatum, es gibt keine Sorge bei Schwangerschaften, es gibt keine Sorge bei Stillzeiten. Alle unsere Lupus-Patienten bekommen, egal ob sie aktiv oder nicht aktiv sind, Hydroxychloroquin. Sonnenschutz hatten wir eben schon angesprochen, Impfschutz, wir impfen sehr viel und das kardiovaskuläre Risiko wird regelmäßig, nämlich einmal im Jahr, reevaluiert. Hier eine Übersicht über die möglichen Therapieoptionen und Sie müssen das gar nicht im Einzelnen schauen, aber schauen sich die grünen Balken an. Das sind nämlich die zugelassenen leitliniengerechten Therapien. Die anderen Therapien werden auch empfohlen, auch in der Leitlinie. Sie sind aber per se für den Lupus nicht zugelassen. Insofern ist das Spektrum tatsächlich relativ begrenzt. Hydroxychloroquin, Cortison haben wir schon genannt. Dann kommen wir schon zum MTX und Azathioprin. Wir haben das Belimumab, den BAFF-stimulierenden Faktor als monoklonalen Antikörper. Wir haben das Anifrolumab, über das wir gleich noch einmal sprechen werden. Es sind nämlich 3 biologische Therapiekonzepte, die sich in der letzten Zeit etabliert haben, die zugelassen worden sind. Es sind ehrlich gesagt nur zwei biologische und ein nicht biologisches Therapiekonzept. Auf der linken Seite das Anifrolumab, ein Interferon-Alpha-Rezeptorhemmer, eine sehr effektive Therapie, insbesondere für die Patienten mit mukokutaner und Gelenkbeteiligung, genauso wie das Belimumab auf der rechten Seite, der B-Zell-stimulierende Faktor, der auch bei der renalen Beteiligung zugelassen ist. Dann haben wir noch das Voclosporin als neues T-Zell-hemmendes Medikament, ähnlich wie Cyclosporin. Diese Therapiekonzepte sind alle sehr effektiv. Entschuldigung, hier zwei Beispiele von den biologischen Medikamenten. Eine hochaktive therapierefraktäre Patientin unter Anifrolumab innerhalb von 4 Wochen. Eine einzige Infusion mit einer sehr guten Abheilung, ohne dass in der Zeit das Cortison erhöht wurde. Im Gegenteil, wir haben sogar das Cortison reduziert. Und eine andere Patientin, die ebenfalls innerhalb von 6 Wochen eine deutliche Abheilung unter diesem neuen Therapiekonzept hat. Ähnlich effektiv ist auch das Voclosporin, der Calcineurin-Inhibitor, sehr effektiv, insbesondere bei der renalen Beteiligung. Es soll ähnlich wie das Cyclosporin sein, mit weniger Nebenwirkungen. Und auch die Studiendaten waren dazu sehr gut, sehr gute Nierenwirkung auf die Nierenbeteiligung. Weniger Steroide brauchten die Patienten, schnelle Reduktion der Proteinurie, schnelle Remission, relativ gute Verträglichkeit. Und das ist eines dieser Medikamente, was schon in der Zulassung gewesen ist. Es ist zugelassen, es ist immer noch zugelassen. Allerdings hat die Firma aufgrund von Kosten das Medikament zumindest vom deutschen Markt wieder zurückgenommen. Die 20.000 Euro, die das Präparat kosten sollte, waren die Krankenkassen nicht bereit zu bezahlen. Das IQWiG hatte keinen deutlichen Mehrwert von diesem Medikament gesehen. Es war schwierig zu beurteilen, was die Vergleichstherapie ist. Deshalb zugelassen, aber nicht erhältlich. So kann es auch hier in Europa, hier in Deutschland passieren. Gute Medikamente, die letztendlich aus Kostengründen nicht ankommen. Und da sprechen wir über andere Medikamente mit fünffachen Kosten von 100.000 Euro, die dafür zugelassen sind und noch auf dem Markt sind. Eine kleine Zusammenfassung der aktuellen Leitlinie zu dem systemischen Lupus erythematosus. Ich hatte schon gesagt, alle Patienten sollten Hydroxychloroquin haben. Wir versuchen, wie bei allen anderen Systemerkrankungen, die Cortisontherapie innerhalb kurzer Zeit zu reduzieren. Wir wollen auf jeden Fall unter 5 Milligramm kommen, aber eigentlich wollen wir eigentlich vom MTX, vom Cortison ganz rauskommen. Die Krankheitsaktivität bezüglich Gelenke, Haut, ZNS-Beteiligung kann mit Methotrexat, Azathioprin, Mucophenolat behandelt werden. Aber die biologischen Therapiekonzepte stehen auf der gleichen Treppenstufe wie das Belimumab und Anifrolumab. Es ist, wie gesagt, nicht die Therapie für am Ende, sondern gerne auch am Anfang einsetzen. Rasch mit dem Rheumatologen Rücksprache halten. Für die Hautbeteiligung kommen auch das MTX und MMF, aber genauso auch die biologischen Medikamente in Frage. Natürlich für die aktive, hochaktive, gefährliche, organ-lebensbedrohliche Manifestation weiterhin das Cyclophosphamid, und zwar vor Rituximab, das in diversen Studiendaten zwar gezeigt hat, es wirkt, aber leider nicht so, dass bisher eine Zulassung dafür erreicht werden konnte. Für die renale Manifestation haben wir sehr gute neue Therapiekonzepte, entweder das Cyclophosphamid, was wir heutzutage immer weniger einsetzen, aber die Kombination aus Celzept, also dem Mucophenolat Mofetil, in Kombination mit Belimumab, zumindest für 3 bis 6 Monate und dann im Weiteren als Erhaltungstherapie das Azathioprin und MMF, vielleicht auch noch das Belimumab. Also sehr effektive Therapien. Wir haben es wie bei den systemischen Vaskulitiden unterschieden in Induktionstherapien und in Erhaltungstherapien. Jetzt gibt es aber auch neue Therapieoptionen und das ist die CAR-T-Zell-Therapie. Davon werden Sie sicherlich auch schon gehört haben. Hier die ersten Patienten, die weltweit mit dem Lupus behandelt worden sind, bei den Kollegen in Erlangen. Es geht darum, dass quasi bestimmte weiße Blutzellen, die T-Zellen quasi aus dem Patienten herausgefiltert werden. Sie werden genetisch umgebaut. Es wird eine T-Zelle mit einem neuen Rezeptor gebastelt. Diese T-Zellen werden in der Petrischale gezüchtet und vermehrt und es werden dann mehrere Millionen Zellen dem Patienten wieder reinfundiert. Und letztendlich ist es wie eine Rituximab-Therapie, wie eine B-Zell-depletierende Therapie. Nur, dass es mit den patienteneigenen T-Zellen passiert. Und es ist ein echter Hype. Wir haben das Gefühl, es gibt so viele Daten bereits darüber, dass es eigentlich knapp vor der Zulassung steht. Aber auf dem letzten amerikanischen Rheuma-Kongress wurde noch einmal festgehalten, wir sprechen im Moment über 19, vielleicht europaweit 50 Patienten mit Lupus erythematodes mit dieser Therapie behandelt wurden. Junge Patienten, 28 Jahre im Durchschnitt, hohe Krankheitsaktivität, lange diverse Vortherapien. Und wir haben es hier erstmals mit einer Therapie zu tun, wo man am Anfang tatsächlich von Heilung gesprochen hat. Das hat man ein bisschen zurückgenommen, hat zumindest gesagt, wir schaffen eine Remission, wie wir sie noch mit keiner anderen Therapieform gesehen haben. Und ähnliche Ergebnisse erreichen wir im Moment bei der Myositis, der IM, und der systemischen Sklerose, der Sklerodermie. Aber hier sind noch viel weniger Patienten behandelt. Hier sehen Sie mal die Krankheitsaktivität nach der KT-Zelltherapie, ganz links der Activity-Index vom Lupus. Ich habe noch keine einzige Therapie gesehen, die so ein schnelles Ansprechen hat. Die Antikörper gehen innerhalb von 4 Wochen komplett weg. Es geht hier um weg. Es geht nicht um C3, C4-Komplement etwas besser. Es geht nicht um Doppelstrang etwas besser. Es geht nicht darum, der ANA ist etwas besser geworden. Die Antikörper gehen weg und zwar in sofort. Hier einmal eine Arbeit vom amerikanischen Rheuma-Kongress aus dem Herbst. Hier möchte ich Ihnen einmal zeigen, dass in der B-Zell-Therapie mit dem Rituximab haben wir zwar eine sehr effektive Therapie. Es ist hier der untere Panel. Hier sehen Sie noch so braune Flecken. Das sind noch B-Zellen, die in dem Lymphknoten verblieben sind. In der mittleren Spalte sehen Sie aber den Lymphknoten von Patienten mit einer KT-Zell-Therapie. Das heißt, wir haben es hier mit einer viel, viel tieferen B-Zell-Depletion zu tun als mit dem Rituximab, eine effektive B-Zell-Depletion mit einer sehr guten Wirksamkeit. Hier nochmal dargestellt, wie das Komplementsystem hochgeht, wie die Proteinurie runtergeht. Schauen Sie mal die Doppelstrang-Antikörper. Sowas erreichen wir noch nicht mal mit Cortison, wie die Fatigue-Symptomatik runtergeht. Und das mit einem relativ guten Verträglichkeitsproblem. Wir haben ja die Therapie quasi aus der Hämato-Onkologie uns geliehen. Da bei den Onkologen gibt es relativ viele neurotoxische Nebenwirkungen, was bei uns in der Rheumatologie zum Glück kaum beobachtet worden ist. Wir sehen, dass die B-Zellen auch nach einiger Zeit wieder ansteigen, ohne dass es dazu kommt, dass bei den meisten Patienten wieder Autoantikörper gebildet werden. Also ein phänomenales Therapiekonzept. Ich darf zusammenfassen, neue Konzepte. Es gibt das Basiskonzept mit dem altehrwürdigen Hydroxychloroquin. Wir haben die stadien- und aktivitätsadaptierte Therapie mit den biologischen Medikamenten. Und ich möchte nochmal dafür werben, diese Medikamente ernst zu nehmen und sie früh einzusetzen, sie selber einzusetzen. Gerade Sie als Dermatologen, würde ich meinen, sind eigentlich an vorderster Front, weil gerade diese mukokutanen Manifestationen sehr effektiv sind. Das Anifrolumab ist IV zu geben. Das mag vielleicht in der dermatologischen Praxis etwas schwieriger sein, aber das Bilimumab ist subkutan und sehr gut auch von dermatologischer Seite zu verschreiben. Es ist zugelassen, es ist leitliniengerecht. Sie brauchen keine Sorge vor Regressen zu haben. Die Voclosporin-Therapie, die letztendlich wieder vom Markt genommen worden ist, und die KT-Zelltherapie, von der wir definitiv in den nächsten Jahren sehr viel hören werden. Wir sprechen im Moment von den ersten Phase 2, 3 Studien, also es sind gemischte Studien, die direkt im Anschluss von der Phase 2, die Phase 3 direkt weitergeht. Das dauert sicherlich noch 2, 3 Jahre, bis das sich etabliert hat, für Einzelpatienten. Dass es eine etablierte Therapie für alle unsere Patienten sein wird, ist erstmal ausgeschlossen bei sehr, sehr hohen Therapiekosten. Ich danke für die Aufmerksamkeit.
Ja, ganz herzlichen Dank nach Hamburg für diese ganz klare und präzisen Aussagen, auch zum Basic-Modell erstmal nochmal so umfassend und wirklich ganz praxisnah, was wir alle wieder ab morgen umsetzen können. Es gibt schon zwei Fragen im Chat. Sie können gerne die Gelegenheit jetzt nutzen, Ihre Fragen in den Chat zu stellen, dass Herr Arias noch Gelegenheit hat zu antworten. Vielleicht fangen wir einmal mit einer Frage von Herrn oder Frau Werner an. Es geht um einen Patienten, den du gezeigt hast bei deinen Beispielpatienten, und zwar den medikamenteninduzierten Lupus auf das Thiazid-Diuretikum. Das ist einmal die Frage, wie sinnvoll oder wie wahrscheinlich es ist, dass Histon-Antikörper einem da helfen bei der Diagnosefindung, und ist das was, wo man immer das Thiazid-Diuretikum absetzen würde in dem Fall, oder welche anderen Medikamente sind vielleicht hauptverdächtig in so einem Fall?
Ja, natürlich eine sehr gute Frage, weil die Histon-Antikörper tatsächlich der Schlüssel zum Ergebnis dabei waren. Wir hatten also diese Hautmanifestation. Uns wurde die Patientin zugewiesen mit der Frage einer Systemerkrankung. Wir hatten außer den Hautmanifestationen keine sonstigen Manifestationen. Wir hatten dann die Immunologie zurückbekommen mit den ANAs und den Histon-Antikörpern, die letztendlich dann das Bild eines medikamenteninduzierten Lupus uns zumindest auf den Weg gebracht haben. Ich glaube, der Nachweis ist dann der Auslassversuch. Insofern, wir hatten keine Organmanifestation, bei der wir uns Sorgen machen mussten. Wir hatten das Gefühl, es ist medikamenteninduziert. Deshalb war es relativ einfach, das Thiazid-Diuretikum, was das Medikament war, was am ehesten als wahrscheinlich erschien, wegzulassen. Das lässt sich ja relativ gut ersetzen durch andere Medikamente. Und tatsächlich innerhalb von Tagen bildete sich diese Hautsymptomatik zurück. Und für mich ist dann die Diagnose quasi fest, wenn dann auch unser Therapiekonzept, das Weglassen des Thiazids, dazu führt, dass die klinische Symptomatik rückläufig ist.
Super. Vielleicht ganz kurz die Nachfrage, weil der Kollege fragt, gibt es so eine Hitliste von den 3 oder 5 Medikamenten, wo du sagst, das sehe ich am häufigsten, dass die einen Lupus auslösen?
Na, ich glaube, die wichtigsten sind schon die Diuretika, die Thiazide und die Schilddrüsenmedikation. Ich glaube, wenn man sich als Nicht-Rheumatologe sich diese beiden Punkte merkt, dann hat man schon einen Großteil der Patienten. Es gibt natürlich noch viele andere, auch kardiologische Medikationen, die das machen können. Im Detail würde ich einfach tatsächlich die Medikamentenliste einmal checken. Das ist ja durchaus heute auch gut möglich, indem man Copy-Paste in eine KI-Tool und guckt, welches dieser Medikamente am ehesten medikamenteninduzierte Lupusformen machen kann. Das ist relativ einfach. Aber die beiden, Thiazide und Thyreostatika, sind sicherlich ein wichtiger Punkt, den man auch ohne KI kennen sollte.
Ja, zum Stichwort Drug-Induced Lupus. Das haben wir alles noch gelernt, was du gerade gesagt hast. Und dann gibt es ja, das haben wir auch gelernt, zum Beispiel bei der Anwendung von TNF-Antagonisten, und du als Rheumatologe genauso wie wir auch, diese sogenannte Lupus-like Disease. Ist das jetzt im Prinzip eine Spielform dieses medikamenteninduzierten Lupus, weil ja da auch die Antihiston-Antikörper ein bisschen der Schlüssel zur Diagnose sind, auch zur Unterscheidung zum Beispiel, ob sich ein paradoxes Ekzem bildet, was ja auch sein kann, eine paradoxe Dermatitis, oder eben tatsächlich ein Lupus, der auch die Kriterien eines Lupus oder einer Lupus-like Disease erfüllt?
Das ist tatsächlich ein bisschen schwieriger zu antworten. Also ja, wir haben viele Patienten, die unter jeglichen biologischen Therapien Autoantikörper bilden. Nicht jeder davon entwickelt auch eine Krankheit. Manchmal ist es eben nur der Nachweis von Antikörpern. Viele haben ANAs, einige haben auch Histon-Antikörper oder Doppelstrang-Antikörper. Ich würde diese Patienten noch nicht als Lupus bezeichnen, wenn sie nicht eine typische klinische Manifestation haben. Jetzt bezüglich der paradoxen Reaktionen der Psoriasis palmoplantar zum Beispiel, habe ich nicht das Gefühl, dass wir da ein bestimmtes Antikörperprofil nachweisen können. Da bin ich gespannt, was deine Erfahrung ist. In ganz seltenen Fällen haben wir es, dass wir den Patienten einen TNF-Alpha-Blocker gegeben haben unter der Annahme einer seronegativen rheumatoiden Arthritis. Und dann bilden sich diese Antikörper, und dann ist natürlich die Frage, war es vielleicht von vornherein keine rheumatoide Arthritis, sondern eine Arthritis im Rahmen des Lupus. Im Zweifel haben wir dann heutzutage ja andere biologische Therapien, die man nehmen kann. Im Zweifel würde ich aber immer erstmal, wenn es auch eine klinische Manifestation gibt, das Biologikum absetzen bzw. wechseln. Aber nur bei klinischen Manifestationen, ja. Nicht alleine wegen des Antikörpers.
Ja, das ist ja auch unser Credo, nicht Laborwerte zu behandeln, sondern eben Menschen, die etwas, die Symptome haben. Und das ist ja manchmal so, dass wir in der Histologie beispielsweise eine Interface-Dermatitis sehen können und dann schon in Richtung Lupus an der Haut gehen können. Der Hinweis auf diese Antistone-Antikörper und die ANAs. Du hattest vorhin am Anfang gesagt, ein ANA-Titer von 1 zu 80 muss mindestens vorhanden sein als ein wichtiges diagnostisches Kriterium. Und eben hast du auch gesagt, ANAs sind relativ häufig in der Bevölkerung. Wir erleben das ja relativ häufig, dass zum Beispiel im Rahmen von Screening XY beim Hausarzt so eine Latte abgenommen wird, dann ist der ANA-Titer positiv und dann kommen die Patienten und fragen, ich habe jetzt eine Autoimmunerkrankung. Vielleicht nochmal ein Statement dazu, isolierter Wert ohne Klinik. Was sagt der?
Gar nichts. Ungefähr 15% der Patienten, gerade Frauen, haben ein ANA und dann haben sie noch aufgrund des des Körperbaus vielleicht ein Renault-Syndrom und die Kombination ANA und Renault führt schon reflexartig zur Überweisung. Das würde ich vermeiden. Versuchen Sie mit dem Patienten zu sprechen, ob es eventuell andere Manifestationen gibt. Untersuchen Sie vielleicht noch extrahierbare nukleare Antikörper, also die ENAs. Innerhalb einer Woche können Sie das meistens bei dem Labor noch nachmelden. Und nur ANA und nur Renault reicht nicht aus für eine Systemerkrankung. Suchen Sie nach weiteren klinischen Manifestationen. Suchen Sie nach extrahierbaren nuklearen Antikörpern. Nur ANA oder nur Renault oder nur ANA und Renault reicht nicht aus.
Ja, super. Sascha, sind noch mehr Fragen?
Ja, vielleicht gleich eine therapeutische Frage von Herrn oder Frau Müller. Und zwar, wir haben ja jetzt gelernt, Hydroxychloroquin ist absolute Basismedikament, was immer ab Diagnose gegeben werden sollte. Hier ist die Frage, in der Kutan-Lupus-Leitlinie gibt es ja noch das Mepacrine als Empfehlung, als Add-on auch zum Hydroxychloroquin. Und der Kollege fragt, seine dermatologischen Kollegen haben keine Erfahrung mit Mepacrine. Ist ja auch schwierig zu bekommen. Nutzt ihr das bei euch? Ich kann sonst auch gleich was dazu sagen bei uns, aber vielleicht magst du zuerst antworten zu Mepacrine.
Tatsächlich, in der Rheumatologie spielt Mepacrine überhaupt gar keine Rolle. Ich habe die erste Patientin, die ich eben gezeigt habe, mit der massiven Manifestation im Haut, die war, bevor die Zulassung der beiden anderen biologischen Medikamente kam, tatsächlich zusammen mit den Dermatologen auch mit Mepacrine behandelt worden, ohne Erfolg. Ich habe wenig Erfahrung, habe aber auch wenig Hoffnung. Und für mich hat es jetzt in der Systemtherapie keinen wesentlichen Stellenwert. Ich bin gespannt, was ihr sagt.
Ja. Also bei uns ist es tatsächlich so, dass beim Kutan-Lupus wir uns da an die Leitlinie halten und dann, wenn das Hydroxychloroquin alleine nicht reicht, das Mepacrin auch als Add-on dazugeben. Man muss es allerdings bei der Kasse dann off-label beantragen. Das machen wir auch ganz konsequent und man muss es eben aus dem außereuropäischen Ausland importieren. Deswegen ist es manchmal, muss man auch die richtige Apotheke finden, die es auch besorgen kann. Und Uli meldet sich auch schon, will da was zu sagen. Aber ja, wir nutzen das und man kann es auch bekommen, wenn man diese Anstrengung unternimmt, als ergänzendes Mittel sozusagen.
Aber wenn ihr jetzt die Erfolge von diesen biologischen Therapien seht, habt ihr das Gefühl, dass das noch einen Stellenwert hat? Die Studienlage ist ja nicht besonders gut dafür.
Das Dilemma ist eben, dass es für den reinen kutanen Lupus noch nicht zugelassen ist, die Biologikatherapie. Die Studien laufen ja und da sind wir wirklich auch gerade mit dem Anifrolumab, da laufen jetzt die Zulassungsstudien. Das wird sicherlich nochmal eine totale Änderung bringen in dem Therapiealgorithmus, wenn das dann zur offiziellen Zulassung kommt. Aber im Moment ist eben diese Antimalaria-Mittel, MTX ist dann das nächste in der Kaskade, in der kutanen Lupus-Leitlinie. Und dann würden wir auch off-label dann die Biologika nehmen, aber diese Reihenfolge gibt es leider im Moment noch bei uns in der Leitlinie.
Hydroxychloroquin war nochmal mein Stichwort. Du hattest ja 200 Milligramm geschrieben oder 5 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht. Und haben wir es in relativ häufigen Fällen trotz Autoimmunerkrankung auch mit sehr übergewichtigen Patienten zu tun. Gibt es eine Höchstdosis, dosiert ihr am sogenannten Idealgewicht? Ich habe noch so ein bisschen gelernt, 400 Milligramm Höchstdosis Hydroxychloroquin auch bei einem BMI, der jetzt zum Beispiel bei 40 liegt, oder dosiert ihr wirklich ganz streng an dem Körpergewicht, damit eine vernünftige pharmakologische Verteilung des Wirkstoffs dort, wo er gebraucht wird, auch gewährleistet ist?
Ja, absolut berechtigte Frage. 200 Milligramm hat eine Tablette, deshalb stand das da drin. Die Regel ist, wir versuchen in der Regel auf 5 Milligramm pro Kilo im Körpergewicht. Das ist bei fast allen Patienten zwischen 200 und 400 Milligramm. Über 400 Milligramm geben wir tatsächlich nicht. Wir empfehlen unseren Patienten dann eher abzunehmen.
Ja, sehr schön.
Auch frag, wie erfolgreich das dann funktioniert. Ja. Gut, vielleicht gleich die nächste Frage auch von Herrn oder Frau Müller nochmal zur Diagnostik. Und es geht nochmal um die Systembeteiligung und Ausschluss von Organmanifestationen. Du sagtest ja kardiologische Diagnostik einmal im Jahr. Aber gibt es da so ein Panel, was du empfehlst, was man einmal im Jahr machen sollte? Vielleicht auch mit der Nephritis, was ist so eine Screening-Untersuchung, die wir auch dermatologisch vielleicht machen können, um sensitiv eine Nephritis früh zu erkennen? Was sind da deine Tipps?
Das ist tatsächlich ein kleines Problem, weil es da kein offizielles Panel gibt. Es gibt noch nicht mal eine offizielle Empfehlung, wie häufig kardiovaskuläre Diagnostik erfolgen soll. Ich möchte nicht behaupten, dass ich jeden Lupuspatienten einmal im Jahr zum Echo vorstelle. Aber dass man frühzeitig sich um die kardiovaskulären Risikofaktoren Blutdruck, Blutfette und Diabetes kümmert, das ist sicherlich adäquat. Und ich entscheide dann individuell, welcher Patient frühzeitig zur Arteriosklerose-Screening, zum Doppler-Sonographie der Halsgefäße geschickt wird. Nur so, einfach so zum Echokardiogramm zu schicken, lohnt sich für mich nicht, wenn der Patient keine klinische Symptomatik hat oder hatte. Also wir orientieren uns schon auch ein bisschen an der Vorgeschichte, an den klinischen Symptomen. Und ich finde schon, ein systemischer Lupus erythematodes sollte einmal im Jahr auf jeden Fall eine Urinuntersuchung haben. Das reicht ein Urinstix, um zu gucken, ob eine Proteinurie besteht, eine Hämaturie. Man sieht sie nicht. Es ist eine Mikrohämaturie. Man muss es auch nicht schäumend sehen. Es ist manchmal nur wenig Protein. Deshalb einmal im Jahr Urinstix ist relativ einfach und sicherlich bei diesen Patienten möglich.
Ja, super. Danke für den Tipp. Frau Rösecke-Schlecht ist auch wieder dabei. Schön, dass Sie auch in diesem Jahr wieder dabei sind seit der ersten Stunde. Eine Frage, eine Patientin von ihr selbst ist vor allem mit ganz starken quälendem Juckreiz aufgefallen, hatte dann auch erhöhte Anas und erst im Verlauf kriegte sie dann die typischen Hautmanifestationen und man konnte dann tatsächlich einen Lupus diagnostizieren. Also die Frage, Jucken, ist das ein Symptom, was du häufig siehst bei Lupus oder auch systemischen Lupus?
Uli, die Frage gebe ich ja fast lieber an dich ab. Also ich muss ehrlich sagen, ich habe nicht den Eindruck, dass Juckreiz ein typisches Lupus-Syndrom ist. Ja. Vielleicht bei der Schuppenflechte haben wir es natürlich gelernt, aber ich bin gespannt. Was sagt ihr beide? Jucken beim Lupus?
Also ich muss, das passt wunderbar. Ich wollte noch so ein kleines Statement machen. Wir kommen ja so langsam in den Schlussbereich. Also Frau Rösecke-Schlecht hat natürlich total recht. Wir sehen ja häufig Krankheitsbilder an der Haut, wo wir sagen so ein bisschen, das sieht irgendwie komisch aus. Das passt nicht so richtig in ein Ekzem oder scharf begrenzte andere Dermatosen. Schuppenflechte ist nicht unbedingt die Differentialdiagnose, obwohl sie durchaus mal sein kann. Kutanes T-Zell-Lymphom. Und die anfänglich ist ein kutaner Lupus auch so ein bisschen so eine Chamäleon-Krankheit. Ich kann nur jeden wirklich dazu ermutigen, dann weiterzugehen, eben eine Diagnostik zu machen, die ANAS zu bestimmen, die extrahierbaren, wie du gesagt hast, RNP, die SM-Antikörper, die Doppelstränge zu bestimmen, um so ein bisschen eine Richtung vorzugeben und natürlich auch eine Biopsie zu machen. Und da wird schon klar, wenn das nicht in den üblichen Rahmen passt, dann ist ein Lupus definitiv nicht ausgeschlossen. Und dann muss man diese Patienten nachverfolgen. Und häufig wird das Bild dann immer klarer. Und du hast ja auch in dieser schönen Tabelle gezeigt, die Hautveränderungen sind manchmal 57%, habe ich glaube ich in Erinnerung, vorhanden bei der Erstmanifestation, aber in über 80% später im Verlauf. Das heißt, diese Lupusgeschichte an der Haut, die entwickelt sich. Und da müssen wir DermatologInnen auch dabei bleiben. Und eben mein Credo, alles, was so ein bisschen komisch aussieht, bitte nachverfolgen und unbedingt an einen Lupus denken. Und gerade der Urinstix, den du eben angemerkt hast, glaube ich, ist ganz, ganz wichtig. Denn du hast ja gezeigt, späte Diagnosestellung ist ein großes Problem. Und die Niere ist lebensbestimmt, lebenszeitbestimmt. Und wenn wir die frühzeitig erfassen, dann haben wir die Möglichkeit, diese Krankheit auch frühzeitig gut zu behandeln, um die Lebenserwartung zu erhöhen. Ich glaube, das ist so für mich das Wichtigste, was ich auch heute Abend wieder mitgenommen habe.
Vielleicht zum Abschluss noch so ein kniffliger Fall von Elisa Brandt, der passt da jetzt gut rein. Nämlich sie schildert gerade so eine Patientin bei ihr vorstellig mit einem flächigen Erythem im Hals-Brustbereich, histologisch unauffällig, nur solare Elastose. Klinisches Bild auch nicht so richtig typisch, aber dann der ANA-Wert 1 zu 160 und die Doppelstränge minimal erhöht. Sonst wird jetzt nichts geschildert von dieser. Ist das auch eine Patientin, die du dann erstmal nachbeobachten würdest? Oder wäre dieser minimale Doppelstrang DNS-Titer was, wo man sagen würde, dann doch vielleicht frühzeitig Hydroxychloroquin schon in diesem Fall?
Also ich als Hautarzt würde genauso handeln, würde vielleicht ein Vierteljahr, ein halbes Jahr nachbeobachten. Wenn das Ganze bleibt, würde ich in jedem Fall einen Behandlungsversuch mit Hydroxychloroquin machen. Aber die Frage müssen wir natürlich an Per jetzt weitergeben, weil wir jetzt auch schon unser und Tschüss fast verpasst.
Wir, wie wir ja gehört haben, wie spezifisch die Doppelstränge auch sind.
Genau, wir haben ja noch die Speakers Corner gleich.
Ja, also spezifisch heißt nicht hundertprozentig spezifisch und gerade solche grenzwertigen Befunde, so wie wir es auch in der üblichen Medizin machen, grenzwertige Befunde werden häufig gern nochmal kontrolliert. Es sind schwierige Teste, die mal positiv, mal knapp negativ sein können. Deshalb gerade, wenn es alles nicht rund ist, lieber nochmal nachtesten und Verlaufskontrolle. Ich finde, ein Vierteljahr ist ein gutes Zeitintervall dafür.
Sehr schön.
Ja, wunderbar. Damit sind wir im Hauptprogramm zu Ende, können das gleich in der Speakers Corner nochmal nachdiskutieren, wenn Sie wollen. Ansonsten ganz herzlichen Dank nach Hamburg für diese tolle Zusammenfassung und praxisnahe Zusammenfassung zum systemischen Lupus. Ich glaube, wir haben alle wieder viel mitgenommen. Wirklich dieses Hydroxychloroquin, die Basistherapie für jeden immer. Das finde ich auch nochmal so ganz wichtig, glaube ich, weil immer die Frage kommt, können wir es wieder absetzen, können wir es nicht absetzen. Es war so klar heute, dass es eigentlich dann eine Dauertherapie wirklich ist. Vielen Dank dafür. Sie können sonst gerne nochmal nachgucken, einen Monat lang oder nachhören im Podcast, so oft Sie wollen, wenn Sie sich dann nochmal vielleicht auf der nächsten Autofahrt nochmal updaten wollen zur heutigen Sendung oder zu einem der alten Themen aus dem Derma at Home. Wir gucken in die Zukunft. Wir treffen uns nächsten Monat wieder. Erster Mittwoch im Februar, ganz klassisch, die atopische Dermatitis, das Update 2025, wieder mit Professor Werfel aus Hannover. Seit der ersten Stunde auch dabei, immer im Frühjahr die atopische Dermatitis. Und wir sind gespannt, was es da alles wieder Neues zu berichten gibt. So, habe ich was vergessen?
Ja, vielleicht noch ein Hinweis auf die März-Veranstaltung, weil das auch eine kleine Premiere ist, auf die Sie sich vielleicht schon vorbereiten können. Da werden wir erst unseren ersten Vortrag in englischer Sprache hören von einer hervorragenden Referentin aus London, die zu einem ganz, ganz spannenden Thema, nämlich Schwangerschaft und Stillzeit unter Immunsuppression sprechen wird. Ich kenne den Vortrag in weiten Teilen, ist, ich würde mal sagen, sensationell. Die Kollegin spricht ein geschliffenes Schulenglisch für unsere Ohren. Und wir haben gesagt, das machen wir jetzt einfach mal und freuen Sie sich auf diesen Vortrag. Vielleicht auch die viel Biologikatherapie und immunsuppressive Therapie machen, die werden davon sehr profitieren, denn die Fragen nach Schwangerschaft und Stillzeit kommen immer.
Ja, und damit ist es für heute wieder am Ende. Starten Sie gut in 2025 und wer will, kommt gleich mit in die virtuelle Speakers Corner noch. Ansonsten sehen wir uns im Februar wieder an gleicher Stelle und von unserer Seite gibt's nur noch ein
und tschüss.
Und tschüss.